Thomas der kleine Osterhase mit der roten Nase.
Hi Ümit.
Hi Thomas. Ostern ist rum.
Ja, und dies ist unsere Osterfolge, weil wir sie am Ende der Osterferien produzieren. Ist
das, stimmt.
Nicht was? Ja, hast du Ostern viele Ostereier gekriegt oder bist du eigentlich kein Süßer?
Ich bin eigentlich kein Süßer, aber wenn man es mir vorlegt, gibt es auch Zeiten, wo ich mal zugreife.
Lieblings-Ostereisorte?
Ich bin eigentlich echt kein Schokoladenesser. Nee, also Lieblings-Ostereisorte ist eher so Chips oder sowas vielleicht. Ja, also meine Frau steht dann eher auf die süßen Sachen und ich bin dann eher so der Deftige.
Okay.
Ja? Also da. Ja, und wie war es bei dir?
Ja, wunderschön. Also wir haben Ostern.
Du strahlst auch, ganz ehrlich. Ja. Du strahlst und alle, die uns jetzt nur hören, sehen nicht, wie sonnengeküsst unser Thomas hier gerade aufgeschlagen ist.
Baciato del sole.
Oh,
von der Sonne geküsst.
Ach, das ist aber schön.
Ja, genau. Ich war in Italien.
Du warst in Italien.
Ich war segeln. Ich habe Ostereier suchen auf dem Boot gemacht. Genau, ich bin runtergefahren. Vor Ostern habe ich erst mein Boot gestrichen, habe mir die Farbe der Saison überlegt, habe dann gedacht, ach, ein rotes Unterwasserschiff wäre mal wieder hübsch, so
echt
rot
jetzt?
In der Farbe eines tollen Sommerkleides einer Frau und habe dann mir das schönste Rot ausgesucht.
Der Thomas, also
eigentlich macht man das ja immer so aus technischen Gründen, dass man so die Farben wechselt beim Unterwasserschiff, dass du siehst, wie der vorige Anstrich war. Mein voriger war schwarz in Irland und davor war rot in Irland und davor war blau in Sizilien. Ja, diese Farbschichten sind eine auf der anderen und dann wechselst du immer ab, dass du siehst beim Schleifen, wo bin ich denn gerade? Bin ich schon irgendwie durch?
Oder? Ja, das finde ich ja cool. Ja. Genau.
Und dann überlegst du dir halt die Farbe, also das machst du schon mit Sinn. Und dann habe ich da so allein vor mich hingestrichen 2 Tage und habe mir das allerschönste Rot ausgesucht, weil ich immer dachte, ach, so ein tolles Rot.
Da hast du quasi gepinselt, während andere irgendwelche Ostereier angepinselt haben, hast du quasi das Unterwasserschiff gepinselt.
Das ist eine tolle Zeit. Wir müssten mal eine Folge drüber machen, warum ich am liebsten im Winter segeln gehe, weil das ist einfach, es ist sagenhaft, du bist allein auf der Werft, du bist allein im Wasser, wenn du gekrannt bist, die Leute haben Zeit, alles ist freundlich, keiner ist hektisch. Es ist wunderbar, ich liebe die Vorsaison, ich liebe die Nachsaison, ich liebe den Winter und im August gehe ich wahrscheinlich eher irgendwo anders hin als irgendwo ans Mittelmeer. Aber das kann man sich ja nicht jeder leisten, dass es so ist. Aber trotzdem.
Okay. Ja.
Und ich bin nach Venedig gesegelt.
Ja.
Und das war super schön. Das war einfach, Venedig an Ostern ist.
Ja, wir haben uns ja ein bisschen geschrieben.
Ja, genau. Wir haben hin und her gefunkt. Aber sag mal, du hast ja so die wildere Nummer an Ostern.
Ich war auch segeln.
Du warst auch segeln.
Gott, Thomas, mir ist ein Felsbrocken vom Herzen gefallen.
Ja, ich habe es gesehen, als ich dann so das Abschlussfoto letzte Woche von dir kriegte, Ümit mit einer Kohiba, der grinst breit über das ganze Gesicht und die Kohiba grinst mit.
Echt wahr. Eine Woche Yachtmaster Offshore, Prüfungsturn, unfassbar. Wow. Also hätte ich nicht erwartet und wird auch fließt logischerweise in meinen heutigen Mythos mit ein, weil es doch sehr viele, es waren nicht nur Aha-Momente, sondern es ist eigentlich ein Aha-Erlebnis gewesen. Und unabhängig davon natürlich auch Nebensaison segeln in Kroatien, wir haben den Turn in Kroatien gehabt, nicht im Solent, wie es oft beim Yachtmaster Offshore ist, aber das war traumhaft. Also mir hat es vor allem das Gehirn durchgeblasen, weil ich eine Woche lang so konzentriert beim Segeln war und kein bisschen an irgendetwas anderes denken konnte und körperlich der Tätigkeit nachgegangen bin, die ich ja so sehr liebe. Also das war sehr spannend.
Mhm. Wir haben ja schon mal vor einigen Wochen eine erste Folge drüber gemacht, Yachtmaster, wieso eigentlich?
Ja.
Und jetzt machen wir mal vielleicht heute,
ja, aber du hast den Mythos mitgebracht. Ich habe dir gesagt, ich mache was zu dem Yachtmaster und der Mythos, der mich wirklich sofort gepackt hat in dem Moment, und das war der erste Tag, ist der, wir Segler, wir wissen eigentlich, wie gut wir sind auf dem Wasser.
Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kässbohrer und Ümit Uzun.
Ja, dann pack mal aus, Freundchen. Wie war denn das eigentlich? Wann ging denn das los? Du bist, das Erste, was mir auffiel, ist, du hast die nicht im Solent gemacht, sondern du warst
in Kroatien.
Wie okay, ich
wo warst du da? In der Marina Kremik. Da Primošten, Rogoznica.
Genau.
Ja. Genau. Ja, also es war ja, die Monate vorher war ja die ganze Zeit die Theoriegeschichte. Das heißt, wir haben vier oder fünf Prüfungen, glaube ich, gehabt, die uns, also die ganze theoretische Tidenberechnung und Radar und ach, all diese ganzen Sachen, die wirklich, also ich finde es super kompliziert. Ich bin froh, dass ich da irgendwann mal durchgestiegen bin und dann auch das alles erledigt habe. Dann ging es ja weiter mit für die Prüfung jetzt, die nicht nur praktisch war, sondern du wurdest auch theoretische Themen aus diesen fünf Prüfungen stichpunktartig musstest du die eben lösen. Also das waren dann Sachen, wo es dann hieß, okay, also erstens, man ist eben alles durchgegangen, von der Maschinenkunde über die ganze die Colrex, über die Leuchtfeuer, also dann über Kursberechnungen auch, also dass sie sich runtergeschickt haben und gesagt haben, okay, berechne mal dies und jenes am so und so vielten Tag des Jahres und dann musst du eben schauen. Aber genau, musst du eben schauen, was du dann eben da, wie du da zu deiner Lösung kommst. Aber diese fünf Monate war das eine und dann jetzt eben in der praktischen Prüfung solltest du eben praktische Fähigkeiten zeigen. Und mein Mythos wirklich war, ist einfach der, dass wir Segler, wenn wir auf dem Wasser sind, sind wir ja meistens der Skipper, derjenige, der, ich sag jetzt mal, größtenteils derjenige ist, der auch am meisten kann von allen an Bord. Und wissen wir wirklich, wie gut wir sind? Wissen wir, welches Level wir haben? Oder segeln wir drauf los und sagen, passt alles?
Ja, also ich kenne meine Schwachstellen. Ich kenne meine Angstgegner, ich kenne meine Schwachstellen. Ich weiß, wo ich nicht so, also Angstgegner ist, gewinnt ja immer, wenn man die Dinge konkret anspricht. Angstgegner ist bei mir schon immer anlegen oder ablegen. Also wenn man wieder so aus dieser Weite rauskommt, in der ich mich immer geborgen fühle und dann steuerst du in so einen engen Hafen rein und dann ist alles plötzlich so eng und vorn und hinten und dann irgendwie, also bin ich schon immer nervös. Also und habe auch herzhaft dieses Jahr meinen ersten Ableger so richtig nach Strich und Faden versemmelt. Ja, genau. Wo ich dann immer dem großen Gott des Misslingens ein großes Opfer bringe und denke, okay, damit ist es jetzt aber auch gut, ja.
Ja, es ist spannend, dass du das sagst. Auch bei uns war es ja so, also wir waren zu viert auf dem Boot und unser Ausbilder, der uns quasi 3-4 Tage ausgebildet hat, um dann am Ende 2 Tage Prüfung zu haben. Also die Prüferin, die kam aus England. Nebenbei, diese Person, ja, ist für mich ein unfassbares Erlebnis gewesen. So die Fähigkeiten, die seglerischen Fähigkeiten von ihr waren unübertroffen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der wirklich so gut gesegelt ist und diese Seemannschaft auch so gut konnte. Also das war faszinierend. Eine Frau.
Ja, ne? Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Ja. Also wenn wir da später nochmal drüber reden. Aber ich würde jetzt zuerst ein paar Formalia mal abfragen bei dir. Also du warst, wann bist du runter? Genau. Du bist nach Kroatien am...
Oh, frag mich jetzt nicht das Datum, aber das war, glaube ich, der Datum, 30. Sondern, oder der
okay,
1.
Du warst jetzt für die Prüfungszeit, warst du jetzt wie lang auf dem Boot?
Eine Woche.
Okay, du warst eine Woche. Das heißt, es ist 5 Tage so trainieren, genau. üben. Da ist die Prüferin schon dabei oder kommt die erst zum Termin?
Die Prüferin kommt dann zum Termin.
Genau. Und die Prüfung selber, die dauert dann 2 Tage zum Schluss.
Genau, die Prüfung selber dauert 2 Tage, wo wir zu viert, also da gibt es einen Tag, wo du sehr im Fokus stehst, zusammen mit jemand anderem. Und an dem zweiten Tag wirst du eben immer wieder geprüft auf, zum Beispiel wird mal der Maschinenraum aufgemacht, da heißt es dann, ja, Maschine ist kaputt oder dies und jenes, hörst du, was kann es sein? Also auch solche Sachen. Und es wird die gesamte Zeit auch beobachtet, wie du als Skipper und als Crew funktionierst.
Und interagierst.
Und interagierst, genau. Also da geht es auch viel um Kommunikation, wie kommunizierst du auch die Dinge, die du vorhast mit deiner Crew. Es war schon echt
Wie viele spannend. Prüflinge wart ihr?
4.
Und es waren dann immer 2 Ausbilder an Bord oder einer?
Ein Ausbilder für alle 4.
Ausbilder auf alle Fälle.
Für
und
alle 4,
ihr wart 4 Leute, genau. Das ist sehr gut. Und was ich toll finde, ist eigentlich, ich dachte eher, man wird ja geprüft in Gezeitensegeln, aber das kann man in Kremik ja schlecht irgendwie und in Rogoznica. Also das ist ja anderes. Die Navigation zwischen den Inselnchen und Riffen, das ist ja da eher das große Thema. Bring me there.
Ganz genau. Ja. Also das war auch eines der, ich sag mal, der Angstaufgaben von allen Vieren, weil es dann eben auch unter anderem hieß, hier ist ein Kreuzchen und da bringst du mich bitte hin und bitte tu mir den Gefallen, keine elektrische Navigation zu benutzen.
Ja, ja, ja.
Also ich meine, ich habe bisher nie gesehen, dass es in Kroatien wirklich so viele Leuchtfeuer alles, also das ist schon, ist schon viel. Aber damit dann zu navigieren ist nicht so ganz und vor allem unter Segeln.
Ja.
Also du, das war, ist mir dann zum Beispiel auch passiert, oh, habe ich gesagt, super, wenn das im Transit mit dem liegt und das und so viel Grad zu dir ist, klar musst du dann umrechnen, Magnetkompasskurs und was es dann wirklich ist und dann dein Steuerbord. Wir hatten zwei Kompasse, ein Steuerbord und ein Backbord und die hatten beide eine Abweichung von unterschiedlich. Ja? Also das heißt, musstest du dann auch nochmal berechnen, aber das war dann gar nicht zu segeln, weil der Kurs ging bei den Windbedingungen nicht. Also musstest du schnell wieder umswitchen.
Ja.
Und das Schöne war, es ist ein, es wird die Realität abgefragt. Wie bist du als Skipper an Bord? Und nicht nur für ein, zwei, drei Übungen. Und es war auch nicht schlimm, wenn du mal eine versemmelt hast. Also wenn du jetzt einen Anleger mal versemmelst oder irgendein Manöver, dann hast du es halt nochmal gemacht. Die wollte einfach verstehen, kann der das?
Aha.
Ja, und wenn es jetzt am Ende wegen irgendeiner Böe oder sowas mal nicht funktioniert, dann war das jetzt kein Beinbruch, wenn die gemerkt hat, dass deine Fähigkeiten ausgereicht haben.
Und die Prüfungsaufgaben, an denen du geprüft wirst, sind das Klassische, so wie man es kennt, der legendäre Satz beim Yachtmaster, bring me there. Also
genau.
Da ist das Kreuzchen, bring mich da hin, gegen Tide, gegen Strom, gegen Wind, was immer es ist, gegen das Gewitter, wie die Situation immer es ist, was
ich
ja eine tolle Prüfungsaufgabe finde. Und was wurde dann noch geprüft? Also meine zwei Tage,
da
ist ja schon eine Menge Abfragen.
Also es ging damit los, dass es hieß, okay, wir sind soweit, wir legen ab. Dann wollte die Prüferin einfach schon mal wissen, dass du eine entsprechende Einweisung machst. Also sie wollte eingewiesen werden. Sie ist jemand, die noch nie auf dem Boot war. Ja, also die Sicherheitsvorkehrungen. Wo ist was? Worauf muss man achten? Was ist auf dem Boot gefährlich? Was sind die Themen, was die Rettungswesten betrifft? Mich hat sie die Rettungsweste erklären lassen. Mich hat sie gefragt, wo man sich einpicken kann. Ich habe natürlich sehr viel auf Wissen zurückgreifen können, was wir hier zu zweit klar, schon. Also sind viele wirklich praktische Dinge, einfach die sie, wo sie wollte, dass man das erstmal klar macht. Dann natürlich je nach Windbedingungen, wie legst du ab? Mhm. Also das Ab- und Anlegen war eine der Aufgaben, dass du eben, sie wollte einfach nur wissen, ob du darauf achtest, wie du zum Beispiel reinfährst, wenn der Wind aus einer bestimmten Richtung kommt. Mhm. Also dass du natürlich gegen den Wind deine Manöver fährst, solche Sachen beispielsweise. Mhm. Dann längs anlegen. Dann war es so, dass wir natürlich das klassische Mann-über-Bord-Manöver, mussten wir es sowohl mit Motor als auch ohne. Und da gibt es eine ganz tolle Technik, die uns dabei gebracht wurde. Also die hat mich sehr fasziniert, wie wir also dieses Mann-über-Bord-Manöver gemacht haben, dass es eben auch so schnell wie möglich vonstatten gehen kann. Also beispielsweise, wenn du jetzt den Motor benutzen kannst, ist es so, die Boje geht über Bord, was bei mir übrigens auch recht spannend war. Ich bin nämlich runter, um mir eine Jacke zu holen und dann fiel halt die Person über Bord. Also das heißt, ich musste raufrennen, musste gleich mein Kommando geben, dass wir beidrehen, die Genua reinholen, dass wir einen Notfunk eben aussehen, DSC. Und dann ist es so, dass du quasi in Luv von der Boje dich aufhältst und 90 Grad zum Wind, also wirklich auf Halbwind mit einem Groß, was in der Mitte sein muss. Also das heißt, nach deinem Beidrehen musst du gleich das Groß in die Mitte holen und die eingerollte Genua, dann treibst du quasi auf die Boje zu und kannst mit dem Motor vorwärts, rückwärts so dich einordnen, dass du die Person dich dann direkt an der Bordwand hast. Genau. Und sollte dein Motor ausfallen, was sie eben auch sagt, dass du dann sagst, oh, dein Motor geht nicht, dann überholst du quasi oder fällst du ab.
Ja, ist klar.
Und schießt aber nicht auf, sondern fährst so im 60-Grad-Winkel, fährst du auf die Boje zu ohne Genua und die Großschot machen die komplett auf, sodass, wenn ich sie loslasse, dass kein Wind im Segel ist. Und eine Person aus der Crew hat die Großschot in der Hand und zieht sie her, wenn ich Druck brauche, und lässt sie los, wenn ich keinen Druck brauche. Und somit kann ich quasi steuern, wie viel Druck ich im Segel habe, und da ist es egal, wie viel Wind ist, und fahre dann in diesem 60-Grad-Winkel auf diese Boje zu, und im letzten Moment gehe ich dann eben auf meine 40 Grad und mache die groß komplett auf, und dann habe ich überhaupt gar keinen Druck mehr im Segel und bin dann tatsächlich bei meinem Mann über Bord. Und wenn du das ein, zweimal übst und du hast ein grundsätzliches Gefühl für Segeln, dann ist das machbar, und das war schon faszinierend. Also ich hatte dann schon echt ein dickes Grinsen im Gesicht.
Also das ist praktisch so, man muss sich vorstellen, wie so ein langgezogener Aufschießer mit 60 Grad im Wind. Das Segel wird aus der Hand geführt und eben dichter geholt, wenn du Druck brauchst und wenn du Speed brauchst und gefiert, wenn man eigentlich noch mehr aufschießt, dann, und zum Schluss kommt dann der Komplettaufschießer.
Genau. Also was für mich da natürlich auch eine Herausforderung war, muss ich zugeben, war, dass das alles halt auf Englisch war. Also bis ich wusste, was Broad Reach, ja, also dieser Raumschotkurs, habe ich dann immer an Broadway gedacht, ne, wenn du dann über den Broadway läufst, der Wind von hinten weht. Oder, ja, also dann Heave to, das Beidrehen. All diese Dinge auf Englisch, das war schon auch anstrengend, weil du warst ja konzentriert auf deine Tätigkeit, und wenn sie dann dich fragt, wieso der eine vor, oder wenn du da drüben dann irgendein Boot siehst, wer hat Vorfahrt, das hast du dann auch zwischendurch immer natürlich beantworten müssen, und das dann auch aber auf Englisch, ja. Also das war schon auch eine zusätzliche Herausforderung. Also dieses Mann-über-Bord-Manöver war dann aber auch nicht einfach nur so, dass man dann hingeht und die Boje aufhebt, was ich auch sehr gut fand, sondern ich habe dann schlauerweise gefragt, habe gesagt, wie schwer ist denn die Person? Und dann hat sie gesagt, ja, die ist bewusstlos und wiegt 85 Kilo. Und dann war natürlich klar, dass ich nicht mit einem Bootshaken versuchen brauche, einen 85 Kilo Menschen da aus dem Wasser zu hieven, sondern dann hast du natürlich jemanden vorgeschickt an Mast, der hat dann einen Fall aufgemacht, und das haben wir dann runter, dann beim Hochziehen haben wir dann, weil war ja bewusstlos, gesagt, Mensch, soll bitte waagerecht halten. Das sind also Dinge, die wollen wissen, hast du dich damit beschäftigt, kannst du das, dann liegt die Person an Deck. Und dann geht es auch darum, wie mache ich weiter? Also die hatte ich ja weiter angeguckt, hat gesagt, und jetzt? Da habe ich gesagt, ja, jetzt ziehen wir sie erstmal aus, jetzt machen wir sie erstmal, ne, schauen wir zu, dass sie warm ist, stabile Seitenlage, und setzen den Pan-Pan ab. Ne, was natürlich jetzt in dem Moment kein Mayday ist, wenn die Person noch lebt. Also das war schon sehr, man hat versucht, es sehr praxisnah zu machen. Ansonsten gab es dann... die Manöver haben sich sehr darauf konzentriert, dass du die Dinge ohne Motor machen kannst. Und da habe ich mich auch ertappt, auch schon beim Üben, dass ich gar nicht weiß, ob ich das kann, weil ich es nie geübt habe. Ich habe nie versucht, unter Segeln zu ankern. Ich habe auch nie versucht, unter Segeln den Anker zu lichten, weil die Notwendigkeit hat sich nie ergeben. Und ich hätte mich, ich habe mich über mich selbst gewundert, weil wie schnell fällt man Motor aus? Und das sind... also das waren für mich die spannenden Manöver, zu sagen, jetzt bitte Anker mal da, aber du hast keinen Motor, oder lichte den Anker, das musste ich dann zum Beispiel machen. Oder da ist ein Bojenfeld, unser Motor ist kaputt gegangen, geh mal an die Boje.
Welche Dinge haben dir eigentlich am meisten Stress gemacht in dieser Prüfung?
Am meisten,
wenn du sagst, Englisch, meine Manöver in Englisch geben, Englisch verstehen, was jetzt gerade von mir gefordert wird. Was hat dir daneben noch Stress gemacht?
Ich muss feststellen, dass ich auf der Prüfung überhaupt nicht gestresst war. Dass ich die Prüfung einfach gesegelt bin. Was mich unter Druck gebracht hat, war, das hätte ich vorher auch nicht gedacht, waren die Tage davor. Die Tage davor, wenn der Ausbilder hinter dir steht, der ein gewisses Level von dir schon voraussetzt und der die Aufgabe hat, diese vier, die an Bord sind, auf dieses Level zu bringen. Und wir hatten unterschiedliche Level. Und das ist eine grandiose Leistung, das zu schaffen, diese Menschen dann diese zusätzlichen Fähigkeiten beizubringen, diese Praktiken beizubringen. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich ganz schön aufgeregt war. Also ich habe zum Beispiel auch am zweiten Tag sind wir über 50 Seemeilen gesegelt und halb eins nachts sollte ich anlegen. Und ich habe den Anleger gar nicht versemmelt. Ich war richtig drin, aber der hat gesagt, das ist der falsche Steg. Auf der anderen Seite wärst du aufgrund des Windes, der uns auf den Steg schiebt, besser. Also fahr noch mal raus. Und auf einmal war ich gestresst. Und dann bin ich wirklich in dem Kanal da gefahren, wo ich viel zu nah an den Booten war, wo mich der Wind hätte hindrücken können. Hab dann den Steg versemmelt, bin falsch reingefahren. Also da habe ich gemerkt, ich bin ganz schön aufgeregt. Du willst alles richtig machen. Mhm. Ja, dann sagt er, dein Ruder ist nicht in der Mitte. Ruder ist nicht in der Mitte, oh Gott. So Kleinigkeiten. Der war natürlich super kleinlich. Der wollte,
du hast keinen Aufkleber auf dem Ruder. Du hast keine Ruderstandsanzeige.
Du hast keine Ruderstandsanzeige. Du hast draußen keinen Kartenplotter. Du hast unten hattest du einen Kartenplotter, der war irgendwie 15 Jahre alt. Also da war schon viel, da war viel Gefühl gefragt. Und der, klar kann der es besser. Und ich habe auch gemerkt, meine Segel Kenntnisse, die sind extrem ausbaufähig auch. Ja. Auch in Dingen, die ich schon kann. Ja, also ich kann hart am Wind fahren, aber mit dem Boot, wir hatten eine Salona 44 mit 2,50 Meter Tiefgang, da ging schon was, ne? Also das Ding ist gerannt. Mhm. Und du kannst doch immer ein bisschen mehr rausholen und so. Also es war, das hat mich ein bisschen gestresst.
Was hast du gemerkt? Also dich hat gestresst Englisch, dich hat gestresst der Ausbilder hinter dir, also diese Erwartung jetzt zu spüren. Und nicht nur, ich meine, du bist ja auch ein Typ, genauso wie ich, der sich selber Druck macht oder schon irgendwie dann sagt, los, da erwartet jetzt einer was von dir, das musst du jetzt bringen.
Ja.
Ja. Fällt dir noch was ein, wo du sagst, das ist
schieß los? Die Theoriengeschichten. Also das heißt, wir haben im Vorfeld einen sogenannten Passage Plan erarbeiten müssen, wo ich von Cherbourg nach Weymouth gefahren bin. Das heißt, du hast deine Karte, englischer Kanal, und du suchst dir einen bestimmten Tag im Jahr aus und dann hast du, also ich hatte irgendwie über, ich weiß nicht, 10, 12 Seiten, in denen du wirklich beschreibst, welchen Kurs du wieso, weshalb, warum einschlägst, was in diesen 10 Stunden Überfahrt in jeder, ja, in jeder Stunde auf dich zukommen kann, welche Vorsichtsmaßnahmen du kehrst und all solche Sachen. Und dann schickt sie dich im Zuge dieser Prüfung runter und sagt, zeig mir deinen Passageplan, wir gehen den alle durch. Und dann sagt sie, ach, schau mal hier. Kurz bevor du in deinem Ziel ankommst, stellst du fest, dort ist gerade ein Militär, eine Militärgeschichte, du musst jetzt in einen ganz anderen Hafen fahren. Mhm. Und dann macht sie dort ein Kreuz hin und dann sagt sie, gut, gib mir bitte mal in 10 Minuten Bescheid, um wie viel Uhr du dort ankommst. Mhm. Also das heißt, du musst dann nochmal gucken, wie ist die Tide an dem Tag, wie sind die Windverhältnisse an dem Tag, wie ist deine Abdrift und welchen Kurs musst du fahren, um dort anzukommen und am Ende. Also in meinem Fall waren es dann, ich fahre mit 6 Knoten, aber aufgrund Tide und Wind war ich dann 8,3 Knoten schnell und musste einen ganz anderen Kurs einschlagen, um dann dort anzukommen. Aber es war cool, weil ich habe es auch nicht gleich richtig gemacht. Also ich hatte einen kleinen Fehler drin und dann erarbeitet sie das mit dir. Aber sowas ist natürlich schon herausfordernd,
sagen wir mal so. Aber dann bin ja die Prüferin dabei.
Ja, ja.
Im Thema, okay, bei der Theorieprüfung.
Genau, ja. Okay. Also sie hat es schön vermischt.
Die Theorie, genau. Okay, Englisch, Erwartungen erfüllen, vor allem
im Vorfeld. Während
im Vorfeld, also im Ausbildungsturn irgendwie schon alles richtig machen wollen. Die Theorie, die sehr viel Praxis ist, okay. Was hast du über dich selber gelernt in Prüfungssituationen oder hat dich das irgendwie weitergebracht?
Also ich weiß, dass ich jemand bin, der... Ich war schon immer, ich nenne es immer, ich war schon immer so eher der Wettkampftyp. Ich war immer der, wenn es drauf ankommt,
warst du ruhig?
Kann ich alles abrufen. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich war, wie ich vorher schon gesagt habe, ich war dann wirklich auch der Skipper. Das heißt, sie sagt, du bist jetzt der Skipper und dann habe ich einfach, das gemacht, was ich mache, wenn ich am Steuer bin. Und ich habe es auch für mich so nehmen wollen, dass ich sage, ich möchte einfach mal beurteilt werden von jemandem, der es besser, viel besser kann als ich. Das heißt, ich möchte die Chance nutzen, dass sich jemand die Zeit nimmt, mich anzuschauen und dann mir einfach sagt, Ümit, so bist du wirklich als Skipper. Und das war ehrlicherweise mir, also das ist das größte Geschenk, was mir diese Woche gegeben hat. Und über mich selber herausgefunden habe ich, dass ich mich, ich sag mal, zu 95% bestätigen konnte. Grundsätzlich jetzt mal. Aber um den Mythos nochmal vielleicht anzupacken.
Genau, da wollte ich gerade hin.
Da muss ich sagen.
Was hast du über dich gelernt, wo du gesagt hast, ups, das ist mir jetzt wirklich zum ersten Mal bewusst geworden, dass da sitze ich nicht fest im Sattel.
Oder? Also mir ist es ehrlich, mir ist es peinlich, nach 20 Jahren Segeln Dinge nicht angepackt zu haben oder mir diese Dinge nicht beigebracht zu haben. Also es geht da viel um Sicherheit, das Thema Sicherheit.
Konkret. Also anlegen unter Segel oder ankern unter Segel, ablegen unter Segel.
Ja, auch diese,
hoch, auf
ja, auch dieses Thema Mann über Bord. Also es wurde natürlich sehr, sehr oft thematisiert und wir haben natürlich auch Hiobs Botschaften und Stories gehört von Dingen, die schon passiert sind. Mhm. Auch in Kroatien mit Mann über Bord Geschichten, die tödlich ausgegangen sind, wo du dir dann einfach mal die Frage stellst, Mensch, wie blauäugig bist du eigentlich bisher teilweise durch die Meere geschippert? Und das hat mich schon ein bisschen erschreckt. Also mir wurden ein bisschen die Augen geöffnet, auch aufgrund des Sicherheitstrainings, was im Vorfeld auch Pflicht war, dass wir das machen. Also wir haben 2 Tage Sicherheitstraining gemacht, wo du eben auch ausgebildet wirst, was passiert, wenn es mal zum Notfall kommt oder was sollte man im Vorfeld alles klären. Mhm. Und das war mir dann schon unangenehm mir selbst gegenüber, weil, verstehst du, dann sitzt du da und erzählst viel und man weiß ja auch viel, aber es mal wirklich zu tun, wirklich mal, ich kann mir vorstellen, bei dir ist es anders. Ich meine, du bist allein auf dem Boot, du hast mit Sicherheit schon öfter mal darüber nachgedacht, was ist, wenn der Motor mal nicht funktioniert und wie kann ich dann in irgendeiner Bucht vielleicht ankern oder an der Boje festmachen.
Ja, das passiert. Und du machst es dann und schilst dich dann wieder einen Idioten, weil du in der Situation, du übst sie auch zu selten. Aber wenn du es, ich musste es ein paar Mal machen, weil der Motor wirklich ausgefallen war. Und dann wusste ich aber schon von meinen wenigen praktischen Übungen, okay, so ein Boot läuft verdammt lang nach. Also man denkt ja immer vom Autofahren, okay, ich nehme jetzt Gang raus, also sprich Segel weg und dann steht das Ding, aber das tut es ja nicht. Das läuft immer nur so, je nach Windstärke, also dieses Vorauslaufen einzuschätzen. Das wusste ich dann, das ist ja eigentlich der Knackpunkt bei diesen Ankermanövern, dass du irgendwie eben, ja, so diese Nachläufe, also du hast dann schon so ein Gefühl dafür, okay, worauf musst du jetzt aufpassen? Oder habe auf dem See oft versucht, in dem kleinen Hafen in die Box reinzusegeln damals, als ich ein Boot hatte und habe das erste Mal das mit zittrigen Knien gemacht, da im engen Hafen rummanövrieren, aber hab dann gemerkt, das geht eigentlich ganz wunderbar und bin dann auch Spaß oft auf dem See in die Box reingesegelt. Hab's aber, es ist ja auch verboten und ist auch mit gutem Grund verboten in Marinas, dass du da irgendwie reinsegelst und das übst, weil da baust du dann gleich richtig Bruch, wenn du Bruch baust. Das ist was anderes, als wenn du da mit so einem 22-Fuß-Kielschwerter in den Hafen reinsegelst, da kannst du immer mal dich abhalten oder irgendwas machen, aber klar. Mit 8 Tonnen machst du gar nichts mehr.
Ja.
Wenn die laufen, die plöppen da einfach in so eine andere Bordwand rein. Deswegen, man macht es natürlich weniger, aber gerade dieses so Ankern oder mal so aufstoppen, untersegeln, einfach mal gucken, wie läuft denn, um so ein Gefühl fürs Boot zu kriegen, das ist schon, das schadet nie. Und wenn man es irgendwie an der Boje mal übt, komme ich da jetzt einfach ran oder schieße ich jetzt da einfach dran vorbei? Also das, weil man sagt ja immer, ja, hast du auch deine Kuhwende gefahren? Naja, also da bin ich auch nicht so gut. Ein Freund von mir praktiziert das immer gnadenlos, mit wem der auch fährt, raus und dann erstmal wieder die Kuhwende fahren oder erstmal in meinen Mann über Bordmanöver. Und ich mache es bei mir eigentlich auch zu selten, weil ich ja immer allein segle irgendwie, komme dann gar nicht auf die Idee, aber was ich dann schon mache, ist mal, also unter Segel Anker auf, also schon mit Motor dabei, wenn andere Boote in der Nähe sind, zur Sicherheitsredundanz, der dann einfach mitläuft.
Geht ja um die Fähigkeit,
kann man
die man
dadurch machen. Genau. Wenn der Motor mitläuft, dann, wenn halt irgendwas nicht klappt, dann legst du halt schnell einen Druckergang ein und hältst dich wieder frei. Aber also solche Dinge, glaube ich, sind schon gut. Aber was deine Erfahrung noch? Was hast du noch für Erfahrungen gemacht, wo du sagst, also das hätte ich nicht gedacht, dass ich das gar nicht so auf dem Schirm habe oder ich hätte es mehr üben sollen. Du bist da schon viel gesegelt.
Ja, deswegen.
Viele Länder und viel
gesehen. Ja, was zum Beispiel auch ein positiver Aha-Effekt war. Ich hatte immer in der Vergangenheit, weiß ich auch nicht warum, aber ich habe mir nie die Mühe gemacht, mit Karten zu navigieren. Also vor, in erster Linie mit Karten zu navigieren oder nach Sicht zu navigieren oder sich zu überlegen, wie komme ich von A nach B, wenn ich jetzt vielleicht mal kein Navionics habe. Und ich habe die Karten zu schätzen gelernt. Das hätte ich nie gedacht, also das hätte ich wirklich nicht gedacht, weil ich auf den Karten doch Dinge sehen konnte, also was bei uns so ein Kultwort war, am Ende hat dann jeder drüber gelacht, ist Transit. Ja? Also Transit, wenn zwei Lichter hintereinander verschwinden oder eine Insel hinter der anderen verschwindet, dann weißt du ja schon mal, wo du bist. Und wenn du das dann kombinierst mit Deckteilung. Aber dieser Transit hilft dir einfach, dann ist es egal, welchen Kurs du fährst. Und du fährst einfach immer so, dass diese entweder am Heck diese zwei Leuchten hintereinander verschwinden oder vorne die Inseln. Oder wenn du quer ab siehst, dass die zwei Sachen hintereinander verschwinden, dass du ungefähr weißt, wo du bist. Und das war etwas, was du auf der Karte natürlich wunderbar mit einem geraden Lineal in Erfahrung bringen konntest.
Also ist zumindest die Standlinie.
Du hast nicht, diese Standlinie dabei, genau. Und dann kannst du dir noch eine zweite dazu nehmen und du weißt einfach, wo du bist. Oder dass man sich im Vorfeld mit der Karte so auseinandersetzt, dass man weiß, wo ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Natürlich geht es auch über die Apps und über die Kartenplotter. Aber das mit den Lineal anlegen und mal gucken, in welcher Linie verschwindet denn das eine mit dem anderen, das fand ich eine super Erkenntnis für mich. Die werde ich definitiv auch nutzen. Und wir hatten das ja auch so, dass wir hatten Zeit, uns unten kurz vorzubereiten. Und dann habe ich mir eine Skizze gemacht und hatte die Skizze dann in meiner Jackentasche. Und mit der bin ich dann hoch und habe dann immer mal wieder einen Blick drauf geworfen, weil ich hatte ja keinen Plotter oben und es war ja stockfinster. Und es hat mich verwundert und auch begeistert, dass das funktioniert. Und das hat dazu geführt mit den anderen Sachen, dass ich gemerkt habe, dass meine Komfortzone, in der ich natürlich bisher wie jeder andere auch gesegelt bin, der ab und zu ist man natürlich auch mal so an über seine Komfortzone gekommen, die habe ich in dieser Woche einfach mal mit Vollgas überholen dürfen. Weil es war jemand da, der sich auskennt, der ein Auge drüber hatte und ich habe gemerkt, welche Fähigkeiten ich eigentlich habe, aber nie versucht habe zu etablieren. Und diese Fähigkeiten konnte ich in dieser Woche jetzt durch die Unterstützung des Trainers festigen und dadurch meine Komfortzone, diesen Radius viel größer machen, sodass ich ohne Witz gemerkt habe danach, ich fühle mich noch wohler beim Segeln und würde jetzt auch bei manchen Turns, wo ich weiß, dass ich bisher vielleicht auch ein bisschen, du kennst es, so diesen leichten inneren Stress, wenn man der Verantwortliche und der Skipper ist, ich bin überzeugt, dass das, dass diese Schwelle extrem weit nach oben gegangen ist und ich da noch viel entspannter jetzt bin, was manche Sachen betrifft. Also voller Erfolg für mein Gefühl.
Würdest du es wieder machen?
Das wusste ich, dass du fragst.
Ah, Mann, wenn man schon immer so berechenbar ist.
Aber ich bin immer froh, dass ich es gemacht habe. Ja. Und ich bin natürlich überglücklich, dass ich bestanden habe. Und by the way, es haben nicht alle bestanden.
Von euren vier Leuten?
Von unseren vier Leuten.
Quote ist 3-1
ja, oder 2-2. Genau, aber auch hätte auch 3-2 sein können.
War berechtigt?
Ja, war berechtigt. Und auch die Person, die nicht bestanden hat, hat da jetzt auch in keinster Weise gesagt, so, oh nee und Mist, sondern hat gesagt, wow, war total interessant. Die Person hat hat tatsächlich auch ein SSS zum Beispiel, was jetzt aber, da haben wir lange drüber gesprochen, können wir vielleicht auch nochmal eine Folge drüber machen. Das heißt nicht, dass man da nicht segeln kann, aber die Anforderung, das Level, was da jetzt gefordert wurde, ging in erster Linie um praktische Erfahrung segeln. Und für den
jetzt beim Yachtmaster.
Beim Yachtmaster, genau. Und die SSS-Prüfung zum Beispiel ist ja von den Anforderungen her sehr, sehr, sehr definiert. Und die Prüfung, die er damals zum Beispiel gemacht hat, hat nur eine halbe Stunde gedauert. Das waren 2-3 Manöver, die mussten gemacht werden. Und es ist halt auch sehr theorielastig.
Da würde ich aber gerne.
Bei dir war es anders, glaube ich, ne?
Ja, weil wir haben, also gut, das war 98 oder 99.
Ja, gut,
die Prüfung war sehr gut. Wir haben zu 6 Mann waren wir mindestens 6-7 Stunden Prüfungszeit draußen.
Ja gut, das ist, hat sich offensichtlich geändert.
Und das war richtig, also ich will jetzt das F-Wort nicht benutzen, aber es gehörten so Scherze dazu wie, also du bist in der Wende und die Prüferin gibt ein verstecktes Signal, dass man über Bord ist, dass die Boje über Bord geht. Also in der Wende, du gerade drauf bist, deine Wende blitzsauber zu fahren, dann kommt man über Bord. Also da war richtig was geboten. Es war aber auch, also es war damals auch nicht so, dass man jetzt, wenn man da so jetzt nicht genau an die Boje hinkam oder irgend sowas, dass das dann so, ja, das war aber jetzt irgendwie 60 Zentimeter zu weit weg oder so. Darum ging es nicht, sondern es ging auch, und das war ebenfalls eine Frau, eine sehr, sehr erfahrene Prüferin, die Dagmar Heckel, ich erwähne ihren Namen gern, weil wir uns dann irgendwie auch angefreundet haben. Die war Prüferin beim Deutschen Seglerverband und die hat das, hat selber eine halbe Weltumsegelung oder eine Dreiviertelte hingelegt, also die wusste schon was. Und ich fand es damals auch gut, dass das so war. Was ich aber jetzt aus deiner Bemerkung rausziehe, dass euer Mitsegler, der durchgefallen ist, der da mal schnell eine halbe Stunde Prüfung hatte, dass es anscheinend beim SSS, das wäre meine steile Hypothese des Tages jetzt, sowohl so sein kann, dass du auch eine richtig praktische Prüfung ablegen musst, also die dich richtig über einen langen Zeitraum geht, 6 bis 8 Stunden draußen sein. Oder dass es so sein kann, dass das halt so, naja, da machen wir halt jetzt eine halbe Stunde mal und dann ist es aber auch gut, weil ich habe noch heute 3 Prüfungsabnahmen und das muss jetzt zack, zack gehen.
Also so,
ich kann es nicht beurteilen.
Also ich glaube, ich habe mich damit schon ein bisschen auch versucht zu beschäftigen. Ich denke, der große Unterschied ist einfach, dass beim SSS bestimmte Manöver abgefragt werden und dann danach bewertet wird, wie du diese wie du diese machst, fertig. Und wenn du nicht 0,3, sondern mit 0,4 Knoten an der Boje vorbeifährst, bist du durchgefallen.
Dann ist es blöd.
Beim SSS. Und jeder, der den SSS macht, sollte grundsätzlich mal die gleichen, ich sag jetzt mal vom Level her, glaube ich, ist es ähnlich oder gleich, aber die Prüfung ist einfach eine andere. Die ist deswegen nicht leichter. Ja, also da muss es dann halt wirklich sitzen. Mhm. Aber beim Yachtmaster hast du vielleicht auch als Chance die Verpflichtung, dass du dich 2 Tage lang als Skipper beweist. Mhm. Und da ist es nicht wichtig, ob du das Manöver jetzt gleich beim ersten Mal schaffst, aber du musst als Skipper einfach überzeugen. Mhm. Für mich ist es eine realistischere Prüfung, eine Bewertung, weil du einfach viel mehr Zeit hast. Mhm. Und ob das jetzt positiv oder negativ ist, das will ich hier, darum geht es, glaube ich, gar nicht. Es ist einfach anders. Mhm. Ja, es ist einfach anders und ich denke schon, dass sie, es ist praxislastiger, der Yachtmaster Offshore, das definitiv.
Lassen wir es mal so stehen. Es würde mich, also gerade in diesem Widerspruch, es würde mich wirklich interessieren und vielleicht schreibt uns der eine oder andere Leser, der vielleicht, wir haben ja unter unseren Hörern auch Leute, die selber Ausbildung machen, vielleicht schreibt ihr uns mal ganz kurz dazu.
Ja, das wäre mal spannend.
Der SSS ist wirklich, wie der Ümit sagt, das ist ein reduziertes, fokussiertes Manöver, Künste, Abfragen. Oder so wie ich es damals empfunden habe, du musst schon zeigen, dass du deine Crew auch richtig einsetzen kannst und führen kannst.
Was ja Sinn macht, ne?
Ja, ja, klar. Aber das habe ich sehr, sehr klar. Das war ein klarer Bestandteil, dass du jetzt nicht nur das irgendwie in eigener Machtvollkommenheit da oben am Trapez schaffst, das Boot irgendwie da jetzt zurück, also zur Boje oder zum Mann über Bord Boje da zurückzubringen, sondern dass du auch deine Crew richtig und koordinieren und einsetzen kannst und die richtigen Leute an die richtige Position auch setzt. Also insofern, mich würde mal interessieren, ob es wirklich so eigentlich, was die Mehrzahl der Prüfer heute eigentlich dazu sagt und sagt, nee,
ja, sehr spannend.
Wir machen eine halbe Stunde Prüfung und dann muss das gelaufen sein oder nee, wir wollen schon sehen. Kannst du das? Hast du ein Gefühl für die Sache? Hast du ein Gefühl für die Führung? Hast du ein Gefühl für die Eigenschaften deines Schiffes?
Ja, also,
schreibt uns bitte dazu.
Also da würde ich mich echt auch freuen, weil
machen wir noch mal was.
Weil es gibt ja so ein paar Fragen, wenn man die aus dem SSS-Katalog sich mal aus dem Fragenkatalog durchliest. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich manchmal schon ein bisschen die Stirn runzeln, wo ich mir sage, Leute, was ist denn das für eine Frage?
Also ein Beispiel?
Habe ich zum Glück vergessen, weil da kann ich mir nicht mal die Frage merken.
Also
in welchem Register und unter welchen Paragraphen das Gesetz XYZ verankert ist? Weiß ich jetzt nicht, ob das
hier ein Bart.
Aber und was mir gefallen hat zum Beispiel ist, bei so Tidenberechnungen, wenn du auf den ersten Blick gesehen hast, dass das irgendwie 0,4 Knoten ausgemacht hat oder 0,3, dann war das in Ordnung, wenn du das gar nicht erst berechnet hast, weil du gesagt hast, das ist ein Schmarrn. Wenn ich segel, da muss ich nur das Ruder mal kurz nach Backbord ziehen, dann ist der Fehler schon. Also wenn es keinen Sinn macht, wenn es wirklich segeltechnisch keinen Sinn macht, macht es auch keinen Sinn, das auszurechnen, um dann auf die zweite Stelle nach dem Komma da irgendwas zu haben. Aber das ist eben, das ist schon bei den deutschen Scheinen, ist es ja schon auch gefordert und man will auch, dass du das richtig rechnest. Aber deine Frage habe ich noch nicht beantwortet, ob ich es wieder machen würde. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
Das hast du schon beantwortet. Ja? Wenn du gesagt hast, ja, das war der geilste Urlaub meines Lebens, sofort wieder. Dann kommt es so wie aus der Pistole geschossen, aber du warst schon sehr am Abwägen. Aber erläutere mal, wo.
Ich habe es unterschätzt.
Okay.
Ich habe es unterschätzt, sowohl theoretisch als auch praktisch. Ich war dann froh, die Erkenntnis zu erlangen, dass ich der praktischen Anforderung gewachsen war, ohne dass ich die Manöver konnte. Das heißt, ich war aber fähig, diese Manöver schnell zu lernen. Das war gut. Aber die Theorie war schon auch happig. Das heißt, also meine Frau hat zum Beispiel, als ich dann gesagt habe, yay, ich hab's, das war mit so erstmal nach den Glückwünschen, hat sie gesagt, Mensch, jetzt hast du dann auch mal endlich wieder die Wochenenden für uns. Also das war dann doch so, wo du dann auch merkst, hast doch auch viel gelernt. Das heißt, ich bin froh, gleich zugesagt zu haben, wenn ich es jetzt nochmal machen müsste, und ich hätte es jetzt noch nicht gemacht, ich wüsste aber, was auf mich zukommt, würde ich es wahrscheinlich immer ein bisschen vor mir herschieben, weil ich sagen würde, habe ich dann die Zeit, kann ich mir das jetzt einrichten und so. Und es war ganz gut, einfach zu machen.
Konkretisier mal den Zeitaufwand, den du heute in der Rückschau, was du sehen würdest, wie viele Monate, wie viele Wochenenden durchpauken, was würdest du sagen, hast du mal ausgerechnet, wie viele Stunden du da jetzt reingesteckt hast in das Projekt?
Also ich habe 4 Monate lang jede Woche 2-mal 2 Stunden Online-Kurs gehabt und ich sage jetzt mal auch ungefähr vielleicht ein bisschen weniger zu Hause noch lernen müssen.
Mhm. Okay.
Also das kannst du natürlich auch in eine Woche komprimieren. Mhm. Das geht, ne? Das ist keine Frage. Ich weiß auch von so Schnellkursen, dann lernst du es aber auch nicht in dem Umfang. Also wenn du es wirklich ernsthaft, und sind wir mal ehrlich, es geht ja nicht darum, nur diesen Schein in die Tasche zu hauen, sondern es geht ja darum, du zahlst ja auch dafür, du willst ja dieses Wissen auch, du willst es ja erlangen. Ja? Ich möchte ja ein bisschen was über Meteorologie lernen. Ich möchte ja wirklich auch wissen, wie ist es denn mit den Tiden?
Es schreiben uns ja auch viele Hörer, hey, ich mache das jetzt, weil ich mich im Winter mit der Segelei beschäftige.
Genau.
Da gab es letzte Woche wieder eine Zuschrift und vorletzte Woche war einer, wo die Leute uns schreiben, okay, ich mache es, weil ich mich im Winter damit beschäftigen will, so wie ich das auch gemacht habe.
Genau. Und du willst wissen, wie es funktioniert. Und, und heutzutage, du weißt, ich bin ein Technik-Nerd, was das betrifft. Ich liebe es, auf Abruf, auf irgendeiner Scheibe irgendwelche Dinge dann aufpoppen zu sehen. Und es gibt tolle, tolle Apps, ob das jetzt Windy, Navionics etc. ist, die geben uns so viel Information und Möglichkeiten. Aber es ist am Ende so wie der Lichtschalter. Du drückst auf den Knopf und das Licht geht an, aber keiner macht sich Gedanken, weshalb. Und das war schön, in der Theorie zu erfahren, wieso das Licht angeht, wenn ich auf den Knopf drücke. Sprich, was steckt hinter diesen, ich sage jetzt mal, Tidenberechnungen und hinter diesen Winden, wieso die entstehen, wie das Wetter entsteht, das einfach mal zu hinterleuchten, zu begreifen, was da wirklich passiert. Und das ist auch eben etwas, was mir unangenehm war, das Thema Sicherheit mal wieder zu priorisieren und mal wieder rauszukramen. Ja, weil als wir Segeln gelernt haben, da war Sicherheit noch ganz oben gestanden, aber nur deswegen, weil wir Ehrfurcht und manchmal vielleicht auch ein bisschen Angst hatten und alles, was sicher war, oben stand. Irgendwann können wir es und wir vergessen diesen Aspekt immer mehr oder er gerät ein bisschen in den Hintergrund. Und der wurde jetzt einfach mal wieder ausgepackt und dir vor Augen geführt, du bist beim Segeln nicht, wie soll ich das sagen? Du bist Gast auf diesem Meer und solange dein Boot, okay, aber es kann, und du sagtest das mal ganz toll, es müssen nur 3 Dinge schieflaufen und du kommst in die Bredouille. Mhm. Und also der Weg über die Reling, das ist nicht weit. Das sind 1-2 Meter.
Ja, genau. Aber es sind, ich wiederhole das einfach. Und zwar bis zum, ich wiederhole es gern. Und zwar nicht, weil ich jetzt der große Besserwisser und Rechtshaber sein will, sondern ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht auf dem Boot. Es reichen 3 Dinge, braucht es, damit irgendwas richtig kolossal schief geht. Deine Leine nicht sauber aufgeschossen, ein Motor, der ausfällt und eine Fähre, die auf dich zukommt, so nacheinander. Und du hast nach dem zweiten Punkt hast du schon irgendwie Stress, da weil du deine Leine nicht sauber aufgeschossen hast, die Schraube, sie, der Propeller sie gefangen hat und. Ja, also deswegen diese Akkuratness. Aber das wäre auch, ich habe mir überlegt, eigentlich eine Folge mal zu machen, wie das Segeln eigentlich, wir haben ja mal was gemacht, ob Segeln dein Leben verändern kann, aber ich denke gerade wieder drüber nach, jawohl, das machen wir, wie Segeln einfach dein Leben, deine Wahrnehmung, deine Sicht auf die Dinge verändert, ja, die machen wir.
Ja, finde ich cool.
Weil das einfach jetzt auch so ist, aber also du sagst, ja, Zeitbedarf unterschätzt, zweitens, wir verdanken unseren Frauen so viel, so sehr viel, weil sie es einfach zulassen, uns die lange Leine geben, also meine Frau und deine Frau, dass sie uns einfach immer die lange Leine geben, dass wir tun können, was wir irgendwie machen wollen.
Ja.
Und das ist schon immer dieses lange Leine geben, empfand ich immer als das größte Geschenk, was eigentlich eine Frau einem Mann machen kann, dass er eigentlich, ja, so wie ich sage, ich haue jetzt ein halbes Jahr ab und gehe aufs Meer, also oder melde mich jetzt mal ein paar Tage nicht, weil ich jetzt einfach unterwegs bin, irgendwo da draußen bin. Das sind schon immer unheimlich große Geschenke, die wir da bekommen. Und dann, wenn du sagst 4 Monate, ja, wäre mal schön, wieder ein Wochenende mit dir zu haben.
Ja. Wobei ich auch sagen muss, das fand ich ganz spannend, dass die Steffi, die hat ja da natürlich auch immer, natürlich hat sie da viel davon mitbekommen und was machst du denn da genau und was habt ihr da gelernt, was habt ihr da getan? Und sie hat jetzt von sich aus schon gesagt, Mensch, so ein Skipper-Training, vielleicht mache ich das auch mal, weil wenn wir zu zweit, zu dritt auf dem Boot sind, hat sie eben auch gemerkt, so hoppla, da gibt es so einiges, das kann ich vielleicht auch mal mir aneignen und dann, weil was ist, wenn mir was passiert auf dem Boot?
Ja, klar. Ja,
dann geht ja die ganze Geschichte wieder los. Ja, und das fand ich jetzt sehr spannend, also ich bin mal gespannt, wann sie da vielleicht so ein bisschen was macht.
Ob das nicht wieder irgendwo versickert so, mit, ach komm, da übermacht
schon, ja. Ja, so ein kleines Skipper-Training für Frauen, das haben wir uns mal ausgedacht, ich glaube, das macht sie dann mal, aber
gute Sache. Spannend. Was hast du für dich persönlich mitgenommen? Meine letzte Frage. Irgendwie braucht es nur so ein Komm, mach dich nackt. Das ist ja auch immer so eine Sache, die wir in dem Post, in unserem Podcast machen, dass wir wirklich was erzählen, was wirklich in unserem Innersten vorgeht.
Ich denke, das habe ich schon im Zuge der Gespräche gerade eben schon irgendwo mit rausgepackt. Also für mich persönlich ist es natürlich, ich bin erstmal extrem dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, nutzen durfte, mich in dem weiterentwickeln zu dürfen, was ich so gerne mache. Und ich habe gemerkt, da ist immer ganz schön viel Luft nach oben, so wie du es am Anfang auch gesagt hast. Ich durfte jetzt auch mal ein paar neue Kapitel aufschlagen im Bereich Segeln, die ich vorher nicht so aufgeschlagen hätte, die ich teilweise gar nicht gesehen habe. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich nicht jetzt dann irgendwann, aber das ist jetzt ganz unter vorgehaltener Hand, den Yachtmaster Ocean mal machen will. Mhm. Das ist ja jetzt noch so ein kleines Add-on, wo du einmal über den Teich musst, wo du diese, so, wo es darum geht, wie plane ich solche Sachen und ja, es ist eine tolle Bestätigung. Ich bin ganz arg glücklich, dass sie in dem Endgespräch mich als jemanden, wie soll ich sagen, bewertet hat, der ein guter Skipper ist. Und das ist gut. Mhm. Und es war schön für sie, mit mir zu segeln, was ich kann, wie ich offensichtlich wirke. War ein extrem gutes Gefühl.
Ja, das habe ich vorhin an den Schluss gestellt. Deine Skipperin oder die Prüferin, wie alt war die?
Knapp über 40.
Okay.
Segelt, seit sie 7 ist. Ist in der RIA, hat mit
RIA?
Royal Yacht Association. Sie war mit 27 Skipperin unter anderem von einem ich weiß nicht, 60 Fuß Segler, habe dort unseren Ausbilder kennengelernt, der Teil einer neunköpfigen Crew war, ist schon in Seenot geraten, hat schon Leute bergen lassen über Helikopter, fährt unter Segeln mit über 60 Fuß Booten in die Marina rein. Also die Frau war, die war einfach die war echt der Hammer. Die war echt der Hammer.
Ja, klar. Es ist eine beeindruckende Begegnung.
Es ist beeindruckend, vor allem, weil es ist Erfahrung, es ist das ist vor allem eine Persönlichkeit gewesen, die, die aufgrund ihrer Art, wie sie war, nicht jetzt irgendwie sich als ich bin besser als du, ja, also so wie es vielleicht mancher Mann es vielleicht tun würde, sondern du hast einfach sehr schnell dieses Gefühl auch gewonnen, sie weiß einfach ganz genau, was sie macht. Und sie weiß vor allem, was du machst. Und sie weiß auch sehr schnell, was du kannst und was du nicht kannst. Und es war toll. Und wenn du so jemanden an Bord hast, der dich anschaut und dir dann am Ende sagt, pass mal auf, das und das und das, ne, das kannst du oder du bist gut in dem, was du machst oder von mir aus auch nicht gut, dann ist es egal, was sie sagt, eine Bereicherung. Und das war viel wert.
Magst du ihren Namen sagen?
Ja, Lara. Lara und den Nachnamen müsste ich nachschauen.
Okay.
Aber sie hat zugesagt, dass wir mal für unser neues Charterbar-Magazin mal einen Beitrag machen werden. Und sie hat sich sogar angeboten, für Sail for Kids mal mitzufahren. Das fand sie so rührend, dass sie da mal bei den Kids mitfährt. Also da wäre ich natürlich super stolz, wenn so jemand da mal mit dabei ist. Aber der Kontakt, der wird aufrechterhalten.
Müssen wir eh nur drüber reden. Kleine Turns jetzt, ja. Da müssen wir jetzt auch die Tage mal drüber reden.
Ja, mit den Kindern, ne?
Genau.
Ist jetzt bald. Super. Das stimmt, da freue ich mich.
Okay. Tolle Erfahrungen.
Also, wie kann man den Mythos...
Ich bin aber trotzdem lieber nach Venedig gesegelt. Das ist also... Keine Ahnung.
Ja, wobei du ja eine Passage Motoren musstest, hast du
ja
mal gesagt.
Ja, beide. Es war schwachwindig, aber trotzdem, es ist eine fantastische Jahreszeit. Ich habe auf meinem Blog Mare Piu, wenn die Fotos interessieren, mal reinschauen.
Traumhaft.
Wieso eigentlich
die Bilder sind genial.
Wieso eigentlich nach Venedig? Ja, alter Hut, kennt jeder, aber mich haut es jedes Mal wieder aus dem Latschen. Und das, ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre zu viel Phlegma, irgendwie jetzt 4 Monate in das reinzustecken. Also dafür, da bin ich auch zu eingespannt. Ich könnte es nicht und ja, also ich glaube, ich treibe mich dann lieber draußen rum. In der unwirtlichen Jahreszeit ist es doch immer wieder am schönsten.
Ja, ich war noch nicht in Venedig, vor allem noch nicht mit dem Boot. Vielleicht mache ich das mal irgendwann. Du, ich habe noch was. Immer verschenkst du irgendwas. Ich überlege mir gerade was. Und zwar unser neues Yachtcharter-Magazin ist ja draußen.
Okay.
Und in diesem neuen Yachtcharter-Magazin habe ich sehr viel über die Entwicklung geschrieben. Die Entwicklung für, also wie man als, das freut mich sehr, wenn jemand wie du das sogar sagt, da bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf, wenn das so ist. Und ja, da geht es unter anderem eben um alle Segelscheine, da geht es darum, was kann ich als Segler tun, um besser zu werden. Das passt ja gut zur Thematik jetzt. Und man kann dieses Magazin sowohl als PDF sich downloaden, als auch sich als Magazin zuschicken lassen von uns. Kostet normalerweise 12 bzw. 16 Euro, wenn es das Ausland ist. Und die Digitalversion kostet einiges weniger. Muss ich jetzt ehrlich gesagt passen, weiß ich nicht genau. Aber ich würde vorschlagen, dass wir mit Erscheinen dieser Folge für die kommenden 10 Tage auch hier einen Nachlass von, machen wir 25% machen. Und für all die da draußen, die das interessiert, was man machen kann, um besser zu werden, dann können Sie sich das runterladen. Da steht natürlich noch viel mehr drin. Wir haben allein 15, 16 Seiten über das wundervolle Revier Griechenland. Das haben wir komplett auseinandergenommen vom Ionischen Meer, Saronischer Golf, Kykladen etc. Also es gibt viel Wissenswertes, vieles zum Schmökern und 25% Nachlass. Zack, habe ich auch mal was.
Jawohl.
Sehr gut.
Raus damit. Macht es. Ist wirklich lesenswert.
Fand ich schön, gut. Das freut mich.
Ja. So, wir sind am Ende. Bis auf den üblichen Abspann, die gute Nachricht des Tages für euch da draußen heißt,
ich hab's bestanden.
Schreibt uns, was ihr über die Folge denkt. Schreibt uns bitte auch zu unseren Fragen. SSRs versus Yachtmaster, das ist wirklich ein spannendes Thema. Schreibt uns über eure Erfahrungen, berichtet uns drüber, schreibt uns, wie es euch gefallen hat und Ich freue mich über jede Zuschrift. Im Moment bin ich wieder mit dem Beantworten hinterher. Etwa aus den letzten 10 Tagen sind nur 15 Mails offen. Ich gelobe heute auf der Rückfahrt im Zug, mich über die ausständigen Sachen zu machen, beziehungsweise jetzt am Wochenende dran zu sitzen, bevor ich wieder irgendwo ans Meer verschwinde, okay?
Also an diesen, das sind schöne, schöne Zuschriften gewesen. Ich habe auch noch nicht beantworten können, aber die berühren mich teilweise wirklich auch im Herzen. Ganz ehrlich, vor allem wenn wir merken, dass wir mit dem Podcast teilweise auch dazu beitragen, dass Entscheidungen, wichtige Entscheidungen im Leben getroffen werden offensichtlich. Und am Ende, irgendwie sitzen wir dort doch alle in einem Boot. Wir verfolgen alle dieselbe Leidenschaft und sind uns doch sehr ähnlich. Und das tut schon gut. Also ich sitze dann da mit einem wirklich dankbaren Grinsen im Gesicht. Und selbst wenn ich nicht immer die Zeit finde, darauf zu antworten, ich glaube, wenn das oberflächliche Sachen wären, kann man sie auch schnell beantworten. Aber sie brauchen eben doch auch die Zeit, dass man sich damit befasst. Und deswegen dauert es auch manchmal ein bisschen, bis wir antworten. Aber nichtsdestotrotz, ob Thomas oder ich antworten, bitte seid euch gewiss, wir lesen all diese E-Mails durch.
Wir lesen es aufmerksam.
Auf jeden Fall. Und trotzdem, eine weitere gute Nachricht ist, dass ich den Schein bestanden habe.
Ach, Ümit, ja. Sag mal, was hast du denn heute für eine Hose an? Ach nee, das macht
nicht. Okay, also in diesem Sinne.
Schreibt uns. Okay, gut. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.